ARD Sounds.
Diese Podcast-Folge ist nicht für Kinderohren geeignet.
Bei uns geht es heute um einen Fall, der an Brutalität, Unmenschlichkeit und auch an Herzlosigkeit kaum zu überbieten ist. Es geht um eine Gruppenvergewaltigung einer Minderjährigen in Hamburg-Harburg. Der Fall hat über Wochen für Entsetzen gesorgt und das wirklich weit über die Grenzen Harburgs hinaus. Und an diesem Fall wird ein juristischer Grundsatz deutlich, der wie die sprichwörtliche Medaille auch zwei Seiten hat.
Wir sprechen über das Thema Öffentlichkeit im Strafprozess. Das ist ja eine ganz wichtige Errungenschaft des Rechtsstaates und hatte auch eine wirklich sehr wichtige Funktion. Es gibt aber immer wieder Konstellationen, in denen die Zuschauenden den Saal verlassen müssen. Wir erzählen euch heute anhand eines Falles, warum das oft wichtig und richtig ist, welche aber auch negativen Auswirkungen der Ausschluss der Öffentlichkeit im Prozess haben kann. Das Ganze nicht ganz ohne Anlass. Meiner Beobachtung nach schließen die Gerichte die Öffentlichkeit in manchen Konstellationen nahezu automatisch aus. Und das, kleiner Spoiler an dieser Stelle, das finde ich problematisch.
Gerichtssaal 237. Elke Spanner und Anna Rüther über Recht und Gerechtigkeit. Ein Podcast vom NDR.
Ja, hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Elke Spanner. Ich bin Gerichtsreporterin in Hamburg, nehme euch in diesem Podcast mit in den Gerichtssaal, erkläre euch, wie es da genau abläuft in Prozessen und wie es zu den Urteilen kommt.
Da schließe ich mich mit einem herzlichen Willkommen an. Mein Name ist Anna Rüther. Schön, dass ihr wieder zuhört. Und zwei Hinweise gibt es hier von mir. Zum einen, abonniert uns bitte gerne in der ARD Sounds App. Da erscheinen wir nämlich immer zwei Wochen früher als auf allen anderen Plattformen. Und der zweite Hinweis, diese Folge braucht tatsächlich eine Triggerwarnung. Es geht um sexuelle Gewalt an Frauen und vielleicht tut's euch ganz gut, wenn ihr die Folge zum Beispiel nicht alleine hört. Es ist der 11. Februar 2016 und zwar ein eisig kalter Abend.
Ja, die Temperaturen, die liegen an dem Abend wirklich um den Gefrierpunkt. In einer Wohnung in Hamburg-Harburg, das ist südlich der Elbe, da wird Geburtstag gefeiert. Mesul, da sage ich an der Stelle direkt, dass wir alle Namen in dem Podcast geändert haben, zum Schutz der betroffenen Personen. Dieser Jugendliche jedenfalls, den wir hier Mesul nennen, der wird 14 Jahre alt und er feiert in seinen Geburtstag rein. Es sind ein paar Freunde dafür gekommen, die sind alle so zwischen 14 und 17 Jahre alt. Einer, der ist schon 21. Es sind auch zwei Teenagerinnen bei der Feier dabei. Eine ist 15 Jahre alt, die andere ist 14. Die 15-Jährige ist eine Bekannte von Mesul. Sie lebt in einer betreuten Jugendwohnung und in dieser Wohnung, da wohnt auch ihre Freundin, die sie mitgebracht hat an dem Abend. Die nennen wir hier Nina. Sie ist, wie gesagt, 14 Jahre alt. Die Geburtstagsgäste, die sitzen im Wohnzimmer der Wohnung von Mesuls Familie. Die Eltern sind verreist, also sturmfreie Bude. Sie quatschen und sie trinken Alkohol, viel Alkohol.
Ja, und 14 Jahre hin und her, auch Nina trinkt mit. Da werden dann einfach mal alle Gläser stumpf immer nachgefüllt. Weißt du eigentlich, wie viel sie an dem Abend getrunken hat?
Ja, es sind wohl so 6 bis 7 halbvolle Gläser Whisky.
Boah, damit ist Nina dann ja wirklich richtig betrunken. Mir zieht sich ehrlich gesagt jetzt schon alles zusammen. Wenn sie da in der falschen Gesellschaft ist, dann kann das schon auch mal gefährlich werden. Unerfahren, sehr jung und betrunken. Krass.
Ja, und es wird auch wirklich gefährlich. Inzwischen ist es früher Morgen gegen 5.30 Uhr. Einer der Anwesenden, der flirtet offensiv mit Nina. Es ist Sebastian, wir nennen ihn hier Sebastian, er ist 16 Jahre alt. Er kann sie dann überzeugen, mit ihm nach nebenan ins Schlafzimmer zu kommen. Da haben die beiden Sex. Nina ist offenbar noch bei Bewusstsein und, wie es später heißen wird, nicht widerstandsunfähig. Da wird das Gericht später noch von einvernehmlichem Sex ausgehen.
Nicht im Ernst. Wie kann man denn bei einer 14-Jährigen, die 6 bis 7 halbvolle Gläser Whisky intus hat, von einvernehmlichem Sex sprechen?
Ja, und das Ganze war leider auch erst der Auftakt. Es geht nämlich noch weiter. Als Sebastian fertig ist, zieht er sich wieder an und geht ins Wohnzimmer zurück. Nina bleibt auf dem Bett liegen. Inzwischen ist sie kaum noch ansprechbar. Und jetzt geht der 21-Jährige zu ihr, den nennen wir hier Borat. Als er fertig ist, kommen die anderen alle rein. Ich erspare uns jetzt hier mal die Details, aber wir sprechen von schweren Vergewaltigungen, auch mit Gegenständen. Lara, die Freundin von Nina, die sie mitgebracht hat, die filmt das Ganze mit ihrem Handy. Es heißt, dass sie sogar Regieanweisungen gibt.
Oh Gott, Eck, ich meine, ich habe den Fall damals natürlich auch verfolgt, aber diese Details, die habe ich entweder überlesen oder wieder vergessen. Es ist ja tatsächlich kaum auszuhalten. Hattest du nicht gesagt, dass Lara und Nina Freundinnen sind?
Ja, Lara hat Nina mitgebracht. Die beiden haben ja zusammen in einer Jugendwohnung gelebt. Aber jetzt steht Lara ihrer Freundin nicht bei, im Gegenteil. Wie lange das Ganze dauert, das weiß man nicht. Irgendwann lässt die Gruppe dann von der 14-Jährigen ab. In ihrem Zustand fängt Nina an zu schreien. Und Mesul, der Gastgeber, der gerät in Panik wegen der Nachbarn. Das fast nackte Mädchen, zweifellos auch mit sichtbaren Verletzungen, völlig betrunken und nicht mehr ansprechbar. Mesul will, dass die Gruppe Nina rausbringt. Zwei aus der Gruppe haben Bedenken, weil es draußen eben so kalt ist, aber dann beschließen sie doch, dass Nina aus der Wohnung gebracht werden muss. Die Männer nehmen einen Laken, da legen sie die Teenagerin drauf, sie ziehen sie hinter sich her, bringen sie aus der Wohnung und aus dem Haus in den Hinterhof. Da legen sie Nina dann so, wie sie ist, ab. Also nur in Unterwäsche und das Ganze bei Frost. Dann gehen sie.
Was ist das bloß für eine Gruppe von Menschen? Ich finde es tatsächlich unvorstellbar. Nicht ein einziger dabei, der irgendwie eingreift oder irgendwie versucht einzulenken. Ich kann es gar nicht anders sagen, ich könnte kotzen. Bei den Temperaturen ist es ja fast mehr ein Zufall, dass Nina überhaupt überlebt. Und dann ist es ein Nachbar, der irgendwann auf sie aufmerksam wird.
Ja genau, der hört so ein leises Wimmern, das da aus dem Hof kommt. Und er schaut danach, er findet Nina und er alarmiert dann sofort einen Rettungswagen und die Polizei. Es ist 7 Uhr früh, als Nina gerettet wird. Sie kommt ins Krankenhaus. Zu dem Zeitpunkt ist ihre Körpertemperatur auf 35,4 Grad abgesunken. Sie hat 1,9 Promille Alkohol im Blut.
Heute habe ich einen Podcast-Tipp für euch, da müsst ihr unbedingt mal reinhören. Es geht um den Fall des 8-jährigen Fabian, der am 10. Oktober im letzten Jahr, also 2025, scheinbar spurlos verschwindet. Wie vom Erdboden verschluckt das Kind. Und dann, 4 Tage später, wurde seine Leiche am Ufer eines Tümpels bei Güstrow gefunden. Die Ermittlungen liefen damals auf Hochtouren, bis dann im November eine Tatverdächtige festgenommen wurde. Und jetzt gibt es dann den Prozess am Landgericht Rostock. Und bei diesem Prozess könnt ihr quasi mit dabei sein. Denn der Podcast MV im Fokus Spezial, der Prozessfall Fabian, nimmt euch bei jedem Prozesstag mit. Die beiden Reporter, das ist einmal Dennis Mollenhauer und Andreas Frost, die sitzen mit im Verhandlungssaal und erzählen euch das Wichtigste zu den Zeuginnen und Zeugen über die Gutachten und die Ermittlungsakten. Super spannend. Die Folgen MV im Fokus Spezial, der Prozessfall Fabian, findet ihr ab Prozessbeginn in ARD Sounds und natürlich überall, wo ihr sonst noch Podcasts hört. Den Link, den stellen wir euch in die Shownotes. Ich erinnere mich noch sehr gut an den Fall aus Harburg-Elke. Kein Wunder, er stand damals logischerweise in allen Zeitungen, die Nachrichtenmagazine waren voll. Alle schienen wirklich entsetzt und auch tatsächlich fassungslos zu sein. Diese Brutalität, die war schon wirklich verrückt. Ein paar der Täter sind dann eine Weile auf der Flucht. Ich meine, einer der Täter stellt sich allerdings dann auch der Polizei. Die Ermittlungen ziehen sich, die Geschichte verschwindet kurz aus den Nachrichten. Aber am Ende kann man festhalten, sie alle werden verhaftet, auch die 15-jährige Lara.
Ja, wobei Lara auch ziemlich schnell wieder aus der Untersuchungshaft entlassen wird. Die anderen, die Männer, die bleiben alle in Haft. Die Polizei, die ermittelt in der Sache und die Staatsanwaltschaft, die klagt schließlich dann auch alle, die in der Nacht dabei gewesen sein sollen, an. Die Haftbefehle, die lauten übrigens auf Vergewaltigung, gefährliche Körperverletzung und versuchter Mord, weil sie das Mädchen ja draußen haben liegen lassen.
Am 25. August 2016, da beginnt dann vor einer Jugendstrafkammer des Hamburger Landgerichts der Prozess. Und zwar nicht in unserem Gerichtssaal 237, sondern in Saal 337. Und ich weiß, Elke, dass du den Saal nicht besonders magst, aber ich weiß gar nicht genau, was dich an dem Saal eigentlich so stört.
Na, weil es da schon echt richtig schwer ist, mitzubekommen, was da vorne überhaupt passiert. Man sitzt da hinter einer Trennscheibe und das Ganze bei einer Mikrofonanlage, die so schlecht ist, dass man hinten echt kaum was versteht. Außerdem, es kommt noch dazu, sind die Sitzreihen da so sehr eng hintereinander. Man fühlt sich da immer total eingequetscht. Und dann gehen zu dem Zuschauerraum auch noch so richtige Polterstufen hoch mit gleich mehreren Türen, die dann immer auch noch schlagen. Also wenn da während der Verhandlung jemand rein oder raus geht, was auch gerade in dem Prozess, über den wir jetzt sprechen werden, pausenlos passiert, oh, dann versteht man irgendwie fast gar nicht, was da vorne passiert.
Ja, okay, ich verstehe. Und bei einem Prozess wie diesem, wo die Aufmerksamkeit ja schon eine ganz besondere ist, ist natürlich jeder Platz besetzt und es wird genauso sein, wie du es gerade beschreibst. Die Zuschauerinnen und Zuschauer schön eingequetscht und ihr JournalistInnen dann mit Laptop und Schreibblöcken irgendwie dazwischen gequetscht. Und dann kommen die Angeklagten rein und die Show beginnt, weil es ist wirklich eine Show.
Ja, so hat sich's angefühlt. Zuerst kommt Mesul in den Saal, der 14-Jährige. Im Trainingsanzug läuft er ein. Er macht kurz vor der Zuschauerbank Halt und winkt seinen Angehörigen und Freunden zu, wie es Fußballstars beim Einzug ins Stadion tun, also mit ausladenden Armbewegungen über dem Kopf. Er grinst, alles johlt.
Wie? Was heißt alles johlt? Wer johlt denn da?
Na, ich denke, dass es Angehörige und Freundinnen und Freunde sind. Der Zuschauerraum, der ist jedenfalls bis auf den allerletzten Platz gefüllt. Und als die Angeklagten reinkommen, muss man sagen, ist die Stimmung super. Als nächstes hält Sebastian Einzug. Auch er wie ein Fußballer oder wie so ein Popstar, der die Bühne betritt. Er reckt die Hände zur Siegerpose, alles lacht. In der ersten Zuschauerreihe, da sitzt übrigens eine junge Frau, die ihn komplett anstrahlt. Ich werde später erfahren, dass es Sebastians Freundin ist.
Absurd genug, dass die Angeklagten nicht mit schamgesenkten Köpfen, irgendwie gebeutelt von Reue, da auftreten. Dazu wird dann noch der Typ, der für die Vergewaltigung einer 14-Jährigen angeklagt ist, von seiner Freundin verliebt angestrahlt. Das soll mal jemand verstehen.
Ja, ich spreche sie später in der Pause auch mal an, weil mich das natürlich auch total irritiert. Da, also in der Pause, steht sie da mit anderen und sie schiebt dann wirklich Nina, also dem Opfer, die Verantwortung in die Schuhe. Sie sagt nämlich zu mir, naja, wenn ich sehe, dass da vier fremde Männer in der Wohnung sind, dann gehe ich eben nicht in die Wohnung rein. Und eine andere Teenagerin, die mit dabei steht, die sagt dann noch über diese Freundin von Sebastian, naja, also wenn Sebastian ein anderes Mädchen vergewaltigt hätte, dann hätte sie ihn doch verlassen.
Also für sie ist völlig klar, ihr Sebastian würde sowas niemals tun.
So sieht's aus. Auch die anderen Angeklagten kommen dann in den Saal, in den 337 und auch sie laufen im Trainingsanzug ein, als wären sie auf dem Weg zum Fußball und nicht zu ihrem Prozess. Auch unter den Zuschauerinnen und Zuschauern herrscht eine Stimmung wie bei einem wirklich großen Event. Sie unterhalten sich angeregt, sie winken, sie witzeln. In jedem Satz, den ich aufschnappe, heißt es mindestens einmal Digger. Borat, der älteste Angeklagte, der trägt eine Brille, die er vorher offenbar noch nicht hatte. Das sorgt für großes Gejohle im Zuschauerraum.
Das klingt alles nach einem so, so schlechten Film mit grauenhaftem Drehbuch. Eigentlich möchte man es gar nicht glauben. Wie hält sich denn Nina, also ich meine, es ist Opfer Nina, wie hält sie sich denn vor Gericht? Sie ist im Prozess ja Nebenklägerin.
Ja, sie ist Nebenklägerin, aber sie ist nicht persönlich beim Prozess dabei. Also sie muss sich das zumindest alles nicht mit ansehen. An der Stelle kommt aber was ziemlich Bestürzendes raus. Nina, die ist nämlich spurlos verschwunden. Das Gericht, das konnte nicht rausfinden, wo sie sich aufhält. Und deshalb kann sie auch nicht als Zeugin gehört werden in diesem Prozess. Sie hat offenbar auch den Kontakt zu ihrer Familie abgebrochen. Es gibt da wohl noch ja, den Vater und eine Schwester. Aber es heißt, sie habe sich nach dieser schrecklichen Nacht einfach komplett zurückgezogen. Nur ihre Anwältin, die hat offenbar Kontakt zu ihr, deshalb jetzt ja auch die Nebenklage. Und die Anwältin, die sagt mir später bei einem Gespräch am Rande, dass Nina sich kaum an diese Nacht erinnern könne.
Einmal tief durchatmen, verrückt. Und Elke, nachdem sich dann dieses Schaulaufen und das in alle Richtungen Gegrüße und Gepose mal gelegt hat, kann dann ja tatsächlich auch mal der Prozess beginnen. Das heißt, wie üblich, der Staatsanwalt verliest die Anklage.
Ja, es geht um sexuellen Missbrauch einer widerstandsunfähigen Person und um gefährliche Körperverletzung. Die Staatsanwaltschaft hatte ursprünglich ja sogar wegen versuchten Mordes ermittelt. Diesen Vorwurf hat sie dann aber fallen lassen. Nach der Anklageverlesung ist es für uns dann aber auch schon vorbei. Die Kammer, die schließt die Öffentlichkeit aus. Wir verlassen den Saal. Und da wird es dann gleich auch nochmal so richtig unschön. Als ich vor dem Saal stehe und mich mit Kolleginnen unterhalte, da kommt einer der Zuschauer auf mich zu und fragt dann so lautstark, fandest du das schlimm? Was war daran schlimm? Ist doch keine Vergewaltigung passiert und das war ganz normaler Sex unter Jugendlichen.
Und sag mal, Elke, du sitzt ja während des Prozesses immer zwischen diesen Menschen. Ich stelle mir das wirklich unangenehm vor. Wie gehst du damit um?
Ich finde es wirklich auch schwer auszuhalten oft. Ja, das ist wirklich so und in dem Fall definitiv auch. Es gibt viele Fälle, wo ich mir wünschen würde, dass wir Journalistinnen und Journalisten da eben nicht zwischen den Zuschauenden sitzen müssen, irgendwie eingequetscht, sondern dass wir vorne mit in den Saal dürfen. Dann in dem Fall, wenn so eine Trennscheibe ist, dann auch mit vor die Trennscheibe. Früher durften wir das sehr viel häufiger. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber inzwischen ist das eigentlich echt eher zur Ausnahme geworden. Also in der Regel sitze ich da hinten mit drin.
Prozesse sind ja grundsätzlich öffentlich. Das hast du uns hier schon mehrfach erklärt und du hast auch erklärt, dass das eine rechtsstaatliche Errungenschaft ist. Es darf, und das ist ja auch wirklich gut so, keine Geheimprozesse geben. Und gerade hier in einem Fall, den die Öffentlichkeit ja wahnsinnig doll bewegt hat, also ein Fall von ganz besonders großem öffentlichen Interesse, da nun gerade müssen Zuschauerinnen und Zuschauer und auch die Presse draußen bleiben. Wieso ist das eigentlich hier so?
Ja, das ist in diesem Fall wirklich eine ganz klare Sache, weil die Angeklagten fast alle noch Jugendliche sind. In dem Fall ist es dann nicht mal eine Entscheidung des Gerichts, sondern das Gesetz schreibt das in Jugendstrafverfahren einfach grundsätzlich so vor. Im Jugendstrafrecht, da geht es ja weniger um Strafen, also um sowas wie Sühne, sondern es geht ja vor allem um Erziehung. Und da geht man davon aus, dass Jugendliche im Gericht viel freier sprechen, wenn da nicht auch noch Zuschauerinnen und Zuschauer mit dabei sind. Da kann es ja natürlich viel schwerer fallen, ne, sich reuig oder in irgendeiner Weise selbst weich und verletzlich zu zeigen. Und je nachdem, in was für einer Peer Group du bist, könnte die Anwesenheit deiner Leute ja vielleicht sogar auch dazu führen, dass Angeklagte sich dann damit ihrer Tat brüsten im Gericht.
Also haben wir quasi ein Paradebeispiel entwickelt. Du hattest ja beschrieben, dass die da wie Popstars eingezogen sind und sie sich regelrecht haben feiern lassen.
Ja, eben.
Aber sag mal, du hast ja auch erzählt, dass Borat schon volljährig ist. Der war ja, meine ich, 21 Jahre alt. Dann dürfte das ja für den eigentlich gar nicht gelten.
Na, Borat, der profitiert letztlich davon, dass alle anderen Angeklagten noch Jugendlichen sind.
Okay, das heißt dann, ihr als Presse bekommt von dem Verlauf des Prozesses lange Zeit einfach mal gar nichts mit. Keine Aussagen, keine Zeuginnen und Zeugen, keine Beobachtung, wie sich die Angeklagten so verhalten. Nichts. Erst wieder zum Urteil. Und das wird 2 Monate später verkündet, nämlich am 20. Oktober 2016.
Und auf diesen Tag hat sich nicht nur die Kammer gründlich vorbereitet, sondern auch die Hausverwaltung. Die haben ja auch mitbekommen, was da am ersten Tag so los war. Deshalb ist es jetzt hier so, dass Justizbeamtinnen und Beamte erstmal eine Glastür vor dem Gang zum Saal schließen, um die Angehörigen erstmal auf Abstand zu halten, ehe die Sache dann wirklich losgeht. Im Saal selbst ist der Auftritt der Angeklagten dann, ja, ich würde sagen, so ein bisschen dezenter als beim Auftakt. Mesul, beim Auftakt noch im Trainingsanzug, der kommt jetzt im schwarzen Poloshirt. Sebastian, der da ja auch noch irgendwie da die Arme gereckt und Siegerposen gezeigt hatte, der zwinkert jetzt nur leicht in den Zuschauerraum, der ist sichtlich nervös. Dann aber hält Borat Einzug, der einzig damals schon Erwachsene. Ja, und da gibt's doch noch mal ein bisschen eine Show. Er reckt beide Arme nach oben und so läuft er dann einmal vor der Scheibe entlang, hinter der die Zuschauerinnen und Zuschauer sitzen, ja, mit siegessicherer Pose.
Nicht schon wieder.
Da, doch schon wieder. Bei der Urteilsverkündung ist es so, dass ja immer alle stehen müssen und so ist es natürlich jetzt auch hier. Der Vorsitzende Richter, der verkündet dann die Urteile. Die jungen Männer werden wegen schweren sexuellen Missbrauchs und gefährlicher Körperverletzung verurteilt und bekommen alle Jugendstrafen auf Bewährung. Der erste, Zoran nennen wir ihn hier, damals 17 Jahre alt, der bekommt 2 Jahre auf Bewährung. Sebastian bekommt 1 Jahr und 8 Monate, ebenfalls auf Bewährung. Als diese beiden ersten Strafen schon mal verkündet sind, da bricht hinten im Zuschauerraum der Jubel los. Es geht weiter. Mesul, der bekommt 1 Jahr und 4 Monate. Lara, die den Missbrauch ihrer Freundin gefilmt hatte, die bekommt wegen Beihilfe zum Missbrauch einer widerstandsunfähigen Person 1 Jahr auf Bewährung. Ins Gefängnis kommt nur der Älteste, Borat, der bei der Tat schon 21 Jahre alt war. Er bekommt 4 Jahre Haft. Die Haftbefehle für die anderen Angeklagten werden alle aufgehoben. Sie kommen frei.
Sie machen ein junges Mädchen betrunken, vergewaltigen sie reihum, lassen sie fast nackt bei Eiseskälte im Hof liegen und müssen dafür nicht ins Gefängnis. Und das, wo sie ja offenbar nicht mal besonders reuig sind, sondern sich im Gericht wie Popstars feiern lassen. Sorry, aber ich hätte mir tatsächlich mehrjährige Haftstrafen auch für so junge Männer gewünscht. Ich meine, wer soll dieses Urteil denn nachvollziehen können?
Ja, und damit, Anna, sind wir auch schon wirklich mittendrin in unserem Thema Öffentlichkeit im Strafprozess. Hier sehen wir nämlich mal die Kehrseite, wenn die Öffentlichkeit von der Verhandlung ausgeschlossen wird. Schutz der Angeklagten jetzt mal hin oder her. So wie dir geht's an der Stelle nämlich allen, ja außer natürlich den Angehörigen und Freunden der Angeklagten, die jubeln und johlen vor Freude. Wir Journalistinnen und Journalisten dagegen sind alle im ersten Moment wirklich so ein bisschen sprachlos. Dieses Bild, das wir von der Tat und von den Angeklagten haben, das passt so überhaupt nicht auf den ersten Blick zu den Urteilen. Wenn jemand Bewährung bekommt, so wie die Angeklagten hier, dann heißt es ja, dass das Gericht bei ihnen eine günstige Sozialprognose sieht. Der Auftritt der hier Angeklagten in der Öffentlichkeit, der hatte aber wirklich einfach einen ganz anderen Eindruck hinterlassen.
Ja, absolut. Und wie erklärt das Gericht das dann?
Der Vorsitzende Richter sagt selber, diese Strafen, die mögen einem Teil der Öffentlichkeit mild erscheinen. Die Kammer, die habe sich aber daran zu orientieren, was erzieherisch sinnvoll und möglich erscheint. Die Angeklagten seien, jetzt bis auf Borat, den Ältesten, ja alle noch minderjährig gewesen. Mesul, der ist am Tattag ja überhaupt erst strafmündig geworden, also nur einen Tag früher die ganze Sache, und man hätte ihn gar nicht bestrafen können. Und als die Zuschauerinnen und Zuschauer ausgeschlossen waren, sagt der Vorsitzende Richter dann weiter, da seien die Angeklagten ganz anders aufgetreten als beim Auftakt. Sie hätten ihre Taten umfassend eingeräumt und Scham und Reue zum Ausdruck gebracht. Nur Borat, der hat das Ganze wohl so ziemlich heruntergespielt. Der hat wohl behauptet, das Ganze sei einvernehmlicher Sex gewesen. Nina, die sei gar nicht so betrunken gewesen, dass sie widerstandsunfähig gewesen wäre. Das ist die Aussage von Borat, aber er kommt ja nun auch ins Gefängnis. Zu Zoran, dem 17-jährigen Angeklagten, sagt der Richter, der habe ein Geständnis abgelegt, das von Reue getragen sei. Die Kammer habe den Eindruck gewonnen, dass er schamvoll vor seinem Handeln stehe. Sebastian, der habe wohl Bereitschaft zu einer Therapie erklärt. Mesul sei, wie gesagt, an dem Tag erst strafmündig geworden. Zu Lara sagt der Vorsitzende, sie war für Nina verantwortlich, weil sie sie zu fremden Leuten mitgebracht hat. Sie sei auch therapiebereit, war auch eine Woche in U-Haft, also deswegen bei ihr auch Bewährung. Ich lasse jetzt die Details zu der Tat, die das Gericht noch festgestellt hat, jetzt hier mal weg. Der Richter sagt dazu noch abschließend, nachdem die Männer Nina, Zitat, benutzt haben, haben sie sie weggeworfen wie Müll. Das war's. Als es vorbei ist, steht Borat auf, dreht sich zu den ZuschauerInnen um, ruft etwas auf Serbisch nach hinten, reckt wieder die Arme nach oben, macht Gesten und grinst. Und dann deutet er sogar ziemlich eindeutige Stoßbewegungen mit der Hüfte an. Eine auch wirklich sehr unangenehme Situation erlebe ich dann auch noch vor der Tür auf dem Gang. Da kommt ein Freund oder Angehöriger der Angeklagten grinsend auf uns JournalistInnen zu und fragt ganz feixend, na, wie findet ihr denn das Urteil?
Manchmal, Elke, frage ich mich tatsächlich, wie du es eigentlich aushältst. Das sind ja Szenen, da möchte ich mich nicht reinversetzen. Spoiler, die Staatsanwaltschaft, die geht in Revision. Das muss ich jetzt ehrlich gesagt mal versuchen zu sortieren. Diese Männer, die sich so unangenehm haben feiern lassen, die so breitbeinig vor Gericht aufgetreten sind, die sollen jetzt auf einmal einsichtig gewesen sein und Reue gezeigt haben. Fällt mir schwer zu sortieren. Und ich muss irgendwie auch gestehen, Elke, jetzt wo du ja nicht mein Auge vor Gericht warst, wo du es selbst nicht Schritt für Schritt miterlebt hast, muss ich schon sagen, fällt mir schwer zu glauben.
Ja, aber das ist eben wirklich einfach die Kehrseite der Medaille. Es gibt Prozesse, an denen ein wirklich großes öffentliches Interesse besteht. Und das erstreckt sich nicht allein darauf, den Urteilstenor zu hören, sondern noch mehr zu erfahren. Also, wie konnte es zu so einer furchtbaren Tat kommen? Was sind das für junge Männer, die sowas tun? Und wie stehen die eigentlich jetzt heute dazu? Da geht natürlich der Schutz der jugendlichen Angeklagten vor, ja. Aber letztlich kann der Ausschluss der Öffentlichkeit in solch einem Fall eben auch wirklich zum Problem für die Justiz werden. Denn wenn ein Urteil nach außen nicht zu erklären und zu vermitteln ist, dann folgt da ja leider oft eine mediale Schelte, auch wenn ein Urteil vollkommen angemessen sein kann.
Da fällt mir direkt, Elke, noch ein anderer Fall ein. Dieser White Tiger, ein junger Mann, der Kinder im Netz manipuliert haben soll und ein junges Kind sogar zum Selbstmord getrieben haben soll. Da ist die Öffentlichkeit auch komplett ausgeschlossen. Und da durftest du nicht mal zur Anklageverlesung mit in den Saal. Wie ist denn dafür eigentlich die Erklärung?
Ja, da habe ich den Angeklagten tatsächlich nicht mal gesehen. Das liegt daran, dass er bei den ersten Taten erst 16 Jahre alt war, also noch minderjährig sogar. Deswegen der Ausschluss der Öffentlichkeit, so weit, so richtig, kann ich sagen. Das ist schon auch in Ordnung so. Zumal es ja auch um sehr junge Opfer geht. Ne? Es geht um Kinder und Jugendliche. Und die müssen im Prozess natürlich auch geschützt werden. Aber wenn ich jetzt mal aus einer ganz anderen Perspektive auf genau diesen Fall schaue, dann fallen mir durchaus auch Argumente für mehr Öffentlichkeit ein. Was dieser junge Mann da im Netz gemacht haben soll, das ist ja ein komplett neues Phänomen. Ne? Und nur weil das überhaupt so neu ist, konnte er das überhaupt über Jahre machen. Die Polizei hat das überhaupt nicht realisiert, was da eigentlich alles so abgeht. Und vor diesen immer wieder neuen Maschen und auch Machenschaften im Netz, würde ich jetzt mal sagen, müssen wir unsere Kinder doch auch warnen können. Und dann ist es was anderes, ne? Ob ich nur so ganz abstrakt sagen kann, ja, er hat Jugendliche in den Suizid getrieben, oder ob ich dann doch auch so ein bisschen schildere, wie er da ganz genau vorgegangen ist und wie er genau manipuliert hat. Also sich zum Beispiel gezielt psychisch labile Kinder suchen, ihr Vertrauen erschleichen, sowas irgendwie, ne? Und dafür brauche ich aber solche Infos. Und wo erfahre ich die? Im Prozess.
Beziehungsweise du erfährst sie eben nicht, weil die Öffentlichkeit ja ausgeschlossen ist.
Eben. Und aus diesem Blickwinkel heraus ist es dann, finde ich, doch auch wieder so ein bisschen ein Problem. Wie sollen wir über sowas berichten und davor warnen können, wenn wir es nicht beschreiben können? Ich denke, dass diese Problematik, ne, die auch mit dem Ausschluss der Öffentlichkeit verbunden sein kann, den Gerichten schon auch bewusst ist. Die ärgern sich ja auch total darüber, dass ihnen ständig vorgehalten wird, in einem Fall viel zu milde geurteilt zu haben, nur weil das Urteil da draußen niemand versteht. Unter dem Aspekt müssen sie selbst auf jeden Fall ein Interesse daran haben, dass Zuschauerinnen und Zuschauer da sind und mitverfolgen, was da im Prozess passiert. In einem anderen Fall hat eine Jugendstrafkammer auch versucht, dem gerecht zu werden und eine Lösung zu finden. Da haben die Erfahrungen aus dieser Harburger Geschichte sicher eine große Rolle gespielt. Das war dieser wirklich entsetzliche Stadtparkprozess.
Oh Gott, ja, das war vielleicht sogar das schlimmste Beispiel. Da muss ich jetzt den Fall gar nicht groß erzählen. Es ging um, ich meine, es waren 9 junge Männer, um eine Gruppenvergewaltigung und es ging eben auch um eine Verhandlung nach Jugendstrafrecht unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Und das Urteil sorgte für eine, ich würde fast sagen, noch nie dagewesene Richterinnen-Schelte. Was die auf Social Media aushalten musste, das war irre. Da gab es halt auch Strafen, die zur Bewährung ausgesetzt waren, was kein Mensch verstanden hat und was tatsächlich bis hin zu Morddrohungen gegen die Richterinnen führte. Du hattest, Elke, damals auch einen Kommentar dazu gemacht, in dem du das Urteil mal erklärt hast und hast dir dafür auch einen krassen Shitstorm eingefangen. Also das war schon richtig hart.
Ja, und da hat die Kammer das Problem versucht so zu lösen, dass dann nicht nur die Verkündung des Urteils Tenors öffentlich war, also die Verkündung der Strafen, sondern das Gericht hat auch in der Öffentlichkeit eine Kurzbegründung noch dazu abgegeben. Die ausführliche Begründung, die war dann doch wieder hinter verschlossenen Türen, aber es gab eben immerhin eine kurze Erklärung für uns alle. Leider aber, muss man sagen, hat das im Ergebnis auch nicht funktioniert. Letztlich aus den gleichen Gründen wie in dem Fall aus Harburg. Es gab einfach doch zu viele Widersprüche zwischen dem Auftreten der Angeklagten oder dem Bild der Angeklagten, das man hatte, und dann den Ausführungen im Urteil.
Weißt du, was ich manchmal denke, was vielleicht eine Lösung wäre? Dass immer ein unabhängiger Beobachter oder eine Beobachterin im Saal ist. Quasi wie so ein Schöffe. Aber na, vielleicht ist auch Quatsch, weil dann erfährt es die Öffentlichkeit ja auch immer nicht. Was meinst du denn? Gibt es eine gute Lösung, was man in so einem Fall machen könnte?
Na, ich denke, das ist eine Frage, über die man sich in den Gerichten wirklich Gedanken machen muss und hoffentlich auch macht. Ich weiß aber nicht genau, ob das schon bei allen Kammern so auch angekommen ist. Es gibt auch immer wieder Fälle, in denen die Öffentlichkeit in meiner Wahrnehmung jetzt fast automatisch ausgeschlossen wird, sobald es die Möglichkeit dazu gibt. Und das ist natürlich vor allem bei Sexualstraftaten der Fall. Da geht es ja um die intimste Sphäre der Angeklagten und vor allem natürlich auch der Opfer. Deren Schutz muss man natürlich im Auge behalten und sich dafür auch stark machen. Aber auch in diesen Fällen, da gibt es Konstellationen, in denen ich es nicht richtig finde. Ich erkläre das mal anhand eines Beispielsfalls. Das ist der Fall Coach Frankie.
Oh ja, Coach Frankie. Darf ich mal in meinen Worten zusammenfassen? Ich würde mal sagen, ein Z-Promi auf Insta und dann schwere Vergewaltigungsvorwürfe, Demütigung und Erniedrigung von Frauen und auch schlimmste Misshandlungen.
Ja, das sind genau alles die Vorwürfe gegen ihn. Und in dem Prozess hat die Kammer die Öffentlichkeit nach der Anklageverlesung auf Antrag des Anwalts dann komplett ausgeschlossen. Zum Schutz der Opfer, aber auch zum Schutz des Angeklagten. Und da sage ich jetzt hier mal so frei heraus, ich finde die Entscheidung falsch. Also Schutz der Opfer, klar, ne? Auf jeden Fall. Da haben wir Zuschauerinnen und Zuschauer wirklich absolut nichts im Saal zu suchen, wenn die aussagen. Für die ist eine solche Aussage im Gericht ja schon zweifellos wirklich schwierig genug. Es hätte aber auch die Möglichkeit gegeben, uns nur dafür auszuschließen und nicht gleich für den ganzen Prozess. Das soll ja den Angeklagten und auch seine Intimsphäre schützen. Aber in dem Fall frage ich mich dann, warum eigentlich? Also sein Anwalt, der brauchte da nicht mal eine lange Begründung für zu liefern. Der musste nur sagen, es geht um die Privat- und Intimsphäre von Coach Frankie und zack, schon waren wir draußen. Und da gehe ich an der Stelle aber einfach nicht mit. Coach Frankie, der war ja auf Instagram sehr aktiv. Das war da so ein C oder naja, vielleicht eher D-Promi. Du hast gesagt Z-Promi, Anna, irgendwas dieser Kategorie jedenfalls. Wie auch immer, der war da sehr aktiv und der hatte da sehr viele Follower. Und da finde ich, wenn jemand sich selbst so in die Öffentlichkeit begibt und sein Leben so auf einer offenen Bühne führt, dann muss er auch mehr als andere aushalten, dass auch die Schattenseiten dieses Lebens in der Öffentlichkeit gezeigt werden. Stell dir doch mal vor, Anna, deine Söhne zum Beispiel, die fänden den Typen irgendwie cool, würden ihm folgen, ihn vielleicht sogar bewundern. Wäre es da nicht eine super wichtige Info zu erfahren, dass er im Verdacht steht, Frauen zu erniedrigen und zu vergewaltigen?
Doch, klar, gar keine Frage. Allerdings, eins muss man ja schon auch sagen, wenn er doch unschuldig ist, dann ist sein Ruf natürlich auch gänzlich ruiniert. Das muss man ja auch mal sagen.
Ja, das wäre wahrscheinlich so. Aber das Problem mit der Unschuldsvermutung, das hast du ja in allen Prozessen. Also das konsequent zu Ende gedacht, dürfte ja gar kein Prozess mehr öffentlich sein. Und in Bezug auf so Pseudopromis würde das ja sogar bedeuten, dass sie stärker geschützt werden als gänzlich unbekannte Angeklagte, wenn jetzt auch noch wegen ihres öffentlichen Rufes die Öffentlichkeit rausfliegt. Und das kann ja nun gar nicht richtig sein. Also hier im Fall Coach Frankie hat das Gericht in meiner Überzeugung den Falschen geschützt. Es gibt noch einen weiteren Fall, in dem ich den Ausschluss auch wirklich sehr fragwürdig finde. Das war der Fall einer recht jungen Frau, einer Mutter, die wohl im Streit von ihrem früheren Lebensgefährten getötet worden ist. Da gab es bis zum Prozess kein Geständnis. Der Anwalt hat dann gesagt, also mein Mandant, doch, der sagt jetzt schon aus, aber nur unter Ausschluss der Öffentlichkeit, weil Details aus seiner Privat- und Intimsphäre zur Sprache kommen würden. Die Folge war dann, dass nicht nur die Aussage unter Ausschluss war, sondern auch die Plädoyers. Das ist in manchen Konstellationen eine gesetzliche Folge. Und darüber war dann sogar die Staatsanwältin total genervt. Die wollte öffentlich plädieren und sie hat gesagt, wir haben die ZuschauerInnen zur Aussage des Mandanten ausgeschlossen, weil er sehr private Details ansprechen können sollte. Das habe er dann aber gar nicht getan. Und trotzdem waren wir dann bis zum Urteil komplett raus. Und weiteres Beispiel, Anna, denk doch mal an den Fall Gisèle Pelicot in Frankreich.
Die Frau, die von ihrem Mann über 10 Jahre lang betäubt und dann von ihm und 50 weiteren Männern vergewaltigt wurde.
Ja, und sie wollte als Opfer unbedingt, dass die Zuschauerinnen und Zuschauer dabei sein können im Prozess. Eben um nicht die Täter zu schützen, sondern um gerade der ganzen Welt zu zeigen, was sie Schlimmes getan haben.
Zurück zu unserem Fall. Der öffentliche Aufschrei nach dem Urteil war ja wirklich groß. Aber das letzte Wort war damit ja auch noch gar nicht gesprochen. Die Staatsanwaltschaft, die ist in Revision gegangen und der hat sich der Generalbundesanwalt in Karlsruhe ausdrücklich angeschlossen. Sowas habe ich vorher noch nie gehört.
Ja, das kommt auch nur wirklich ausgesprochen selten vor. Hier hat der Generalbundesanwalt aber ein Argument gebracht, das wirklich ein Statement war, finde ich. Und das sich für mich auch wie so eine Mahnung angehört hat, dass jugendliche Straftäter zwar womöglich Erziehungsbedarf haben, aber trotzdem natürlich auch Straftäter sind. Er sagt nämlich, Schuldschwere und Strafzumessung, die müssen zusammenpassen. Also mit anderen Worten, wenn jemand eine hohe Schuld auf sich geladen hat, dann muss sich das in der Strafe widerspiegeln und das Ganze eben auch bei jugendlichen Angeklagten.
Und der Bundesgerichtshof hebt das erste Urteil dann im Juli 2017 auch wirklich auf.
Genau, er verlangt nicht, dass der Fall komplett neu aufgerollt wird, also dass es sich so abgespielt hat, wie es im ersten Urteil festgestellt wurde. Das steht auch für den BGH fest. Er gibt dem Hamburger Gericht aber mehrere Punkte zur erneuten Prüfung mit auf den Weg. Zum einen, sagt er, könnten sich die Angeklagten noch wegen weiterer Delikte strafbar gemacht haben, die im ersten Urteil gar keine Rolle gespielt haben. Das Herstellen von Jugendpornografie, weil die Angeklagten die Vergewaltigung ja gefilmt haben, und Aussetzung, weil sie Nina bei Eiseskälte im Hof liegen lassen haben. Ich kürze jetzt hier mal so ein bisschen ab. Es kommt zu einem erneuten Prozess vor einer anderen Jugendstrafkammer und in dem gibt es dann auch wirklich höhere Strafen. Am 6. Juni 2018 verkündet die Strafkammer das Urteil und 3 der 5 Angeklagten müssen jetzt auch ins Gefängnis. Sebastian, der bekommt eine Haftstrafe von 2 Jahren und 9 Monaten. Seine Freundin, die ist übrigens auch wieder da, sie bricht hinten im Zuschauerraum in Tränen aus, als sie das hört. Und sie hat ein Baby im Arm. Sie hat nämlich in der Zwischenzeit ein Kind von Sebastian bekommen. Mesul, damals erst 14, der muss jetzt für 3 Jahre in Jugendhaft. Der hatte in der Zwischenzeit trotz Bewährung munter weitere Straftaten begangen. Das war jetzt nichts Einschlägiges, sowas wie Fahrerflucht, fahrlässige Körperverletzung und Einbruch, aber immerhin Straftaten unter laufender Bewährung. Borat, der einzige damals schon Erwachsene, der kommt jetzt für 4,5 Jahre in den Knast statt vorher für 4. Beim dritten jugendlichen Vergewaltiger bleibt es bei einer Bewährungsstrafe. Er habe als einziger wirklich Reue gezeigt, heißt es. Und auch Lara, die bleibt in Freiheit. Sie wird zu 1 Jahr und 8 Monaten verurteilt, aber das Ganze auf Bewährung. Die Vorsitzende Richterin sagt, die Gefühllosigkeit dieser Tat, die hat nicht nur uns, sondern auch die Öffentlichkeit wirklich schockiert. Die Angeklagten seien keine Menschen, die über ein normales Wertegerüst verfügen würden. Und zu den Angeklagten selber sagt sie, ihre weitgehende Sprachlosigkeit, die hat uns sehr umgetrieben. Im Plädoyer sei viel die Rede gewesen von einer Gelegenheitstat und einem gruppendynamischen Geschehen. Dazu die Vorsitzende, diese verharmlosende Auffassung, die teilen wir nicht. Das sei keine Gelegenheit oder Gruppenzwang gewesen, sondern es habe sich gezeigt, Zitat, dass sie alle emotional und moralisch verarmt und defizitär sind.
Ich bin dem BGH wirklich sehr dankbar. Das fühlt sich in meinen Ohren schon deutlich besser an. Und ja, ich habe vorhin von den zwei Seiten einer Medaille gesprochen, Elke. Und ich finde, genau so ist es halt auch. Der Ausschluss der Öffentlichkeit, der kann gerade bei jugendlichen Tätern schon sinnvoll sein, birgt aber eben halt auch das Problem, dass Urteile möglicherweise nicht mehr nachvollziehbar sind. Und da gehe ich echt mit dir, Elke. Spätestens, wenn es an Täter wie diesen Coach geht, kann die Öffentlichkeit nicht vor der Tür stehen bleiben. Wie seht ihr das denn eigentlich? Schreibt uns das gerne, was ihr meint. Schreibt es in die Kommentare oder auch in unsere Shownotes. Wir freuen uns darauf. Eck und ich machen eine ganz kurze Pause. Das heißt, wir hören uns hier nicht in 2, sondern in 4 Wochen wieder. Und Elke, dann sprechen wir über?
Wir sprechen über Rechtsabbiegeunfälle, also diese wirklich furchtbaren Verkehrsunfälle, die immer wieder passieren, weil Lkw-Fahrer beim Abbiegen Radfahrende übersehen. Wie gehen die Gerichte damit um? Was kann eine gerechte Reaktion darauf sein? Darüber wollen wir das nächste Mal sprechen.
Abonniert uns gerne am besten in ARD Sounds. Da hört ihr uns nämlich immer schon 2 Wochen früher. Also am 3. Juni geht's dort weiter. Woanders hört ihr uns dann am 17. Juni wieder. Wir freuen uns auf euch. Tschüss.
Tschüss.
Alle Folgen immer schon 2 Wochen früher hören. Exklusiv in ARD Sounds. Mehr Infos unter ndr.de/237.